Heute feiern wir Ewigkeitssonntag. Im Volksmund wird er auch Totensonntag genannt. Und es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der ja ein bisschen anders tickt als unser Jahreskalender. Und wie es der Titel schon sagt, geht es darum, die Ewigkeit in den Blick zu bekommen. In der Tradition, in der wir stehen, ist es auch ein Tag, an dem wir an liebe Menschen denken, die dieses Jahr verstorben sind, die nicht mehr unter uns weilen. Und dieser Tag gibt irgendwie Raum dafür, an sie zu denken, ihr Leben vor Gott zu bedenken, Gott für ihr Leben zu danken und auch einfach zuzugestehen, dass wir sie vermissen und dem Ausdruck zu verleihen. In unserer Gemeinde sind dieses Jahr 3 liebe Menschen gestorben. Lieselotte Pache, Janina Dubovenko und Adolf Zwiesig. Und sie fehlen uns und wir vermissen sie. Wenn man diesen Ewigkeitssonntag feiert, dann hat man immer auch dann gleich mit dem Tod zu tun und der Sterblichkeit von uns Menschen. Themen, denen wir eigentlich ganz gerne aus dem Weg gehen. Wir reden nicht gerne über den Tod. Und wenn, dann sprechen wir nur darüber, wie wir ihn uns möglichst lange irgendwie vom Halse halten. Und wenn Menschen um uns herum sterben, dann überfordert uns das auch ein bisschen. Wir wissen einfach nicht mehr so richtig, wie geht man damit um? Wie trauert man? Was macht man dann eigentlich? So ein Ewigkeitssonntag wie heute, der bringt dann auch noch die großen Fragen auf. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und was wissen wir eigentlich darüber? Und da müssen wir ganz ehrlich zugeben, wir wissen eigentlich wenig, wir wissen eigentlich nichts. Wir haben keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Jesus-Nachfolger, wie die meisten von uns es sind, vertrauen bei diesen Dingen Jesus Christus. Und wir vertrauen ihm, was er dazu gesagt hat, weil wir glauben, dass er als Sohn Gottes schon weiß, was dann passiert. Wenn du jetzt zu Gast bist, ist dir das vielleicht ein bisschen fremd, aber Jesus hat behauptet, der Sohn Gottes zu sein und wir glauben ihm das. Jesus hat behauptet, eins mit Gott zu sein, dass er den Vater im Himmel kennt, Gott mit ihm verbunden ist und von ihm in diese Welt gesandt ist, um uns Menschen zu retten, um uns mit Gott zu versöhnen und mit uns alles Wichtige beizubringen, dass du und ich über dieses Leben und das Leben nach dem Tod wissen müssen. In den letzten Wochen haben wir uns Verheißungen von Jesus angeschaut, also Versprechen, die er gemacht hat. Und heute schließen wir die Reihe ab mit einem Versprechen von Jesus, das zum Ewigkeitssonntag passt. Jesus verspricht uns, ewiges Leben zu schenken, wenn wir an ihn glauben. Du hast richtig gehört. Jesus verspricht ewiges Leben, wenn wir an ihn glauben. Ich will euch mit euch einen Text aus Johannes 5 anschauen, der Teil einer längeren Rede ist. Ich will euch nur mit euch einen Auszug davon anschauen, den Johannes geschrieben hat. Johannes war einer der engsten Begleiter von Jesus, Weggefährte, Jünger von ihm. Er war Augenzeuge seines Lebens und er hat ein Buch über Jesus verfasst, das Johannesevangelium, was wir haben. Und da beschreibt er eben unter anderem, was Jesus gemacht, aber auch, was er gesagt hat. Und ich möchte mit euch aus Johannes 5 ein paar Verse vorlesen. Es sind große Worte, voll großer Realitäten, aber hören wir erstmal rein. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deswegen nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Soweit Jesus. Dieser Text wimmelt von großen Worten, Worten wie Vollmacht, ewiges Leben, Tod, Gericht, Sohn Gottes, Verurteilung, Auferweckung. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Ich will reden erstens über die Realität des Todes, zweitens Jesus, der in ein neues und ein ewiges Leben ruft und drittens den Tag des Gerichtes und was Jesus damit zu tun hat. In dieser Rede geht es zur Sache, das spüren wir ja sofort. Der Tod wird adressiert. Er wird von Jesus nicht verdrängt, er wird nicht ignoriert oder totgeschwiegen, wie wir das gerne machen, sondern Jesus geht ihn direkt an. Vers 24, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wenn Johannes in seinem Evangelium von Tod spricht, dann meint er nicht immer, dass wir biologisch halt vergängliche Wesen sind und irgendwann sterben. Das kann es auch heißen. Aber Tod kann bei ihm auch eine Beschreibung für den menschlichen Ist-Zustand sein. Für den menschlichen Ist-Zustand in der Gegenwart. Das klingt in Vers 24 an, aber ebenso im nächsten Vers. Ich sage euch, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und wer sie hört, wird leben. Hier geht es irgendwie um Tote, die nicht tot sind, weil sie noch leben, aber trotzdem als tot bezeichnet werden. Was meint Jesus damit? Jesus meint hier Menschen, die geistlich tot sind. Also die Menschen, die am Leben sind und ihre Feste feiern und ihre Geschäften nachgehen, aber innerlich, geistlich getrennt von Gott leben. Die leben in der Gottesferne. Die kennen Gott nicht. Die haben keine Gemeinschaft mit dem ewigen Vater. Die sind Gott fern. An anderen Stellen kann Jesus sie als Verlorene bezeichnen. Menschen, die Beziehung mit Gott verloren haben. Was Jesus hier sagt, ist natürlich mega konfrontativ, mega provokativ. Wer will sich bitte als tot bezeichnen lassen, wenn er sich bester Gesundheit fühlt? Und das ging den Zuhörern damals genauso wie heute noch. Jesus sagt hier nicht, dass sich das Leben manchmal wie tot anfühlen kann, obwohl das ja stimmt und wir wunderbare Situationen von Johannes und anderen Lebensberichtschreibern von Jesus erzählt bekommen, wie Jesus sie rausführt aus der Enge ihres Lebens und sie wieder zurückführt in gutes Leben hinein. Aber an dieser Stelle ist er der Lehrer, der möchte, dass seine Zuhörer etwas verstehen. Und er sagt ihnen, ihr mögt zwar am Leben sein und euer Leben leben, aber ohne Gott seid ihr wie im Tod. Ihr seid abgeschnitten vom Leben. Ihr lebt in der Gottesferne, getrennt vom Leben. Warum redet Jesus hier so hart? Jesus redet wie ein Arzt hier. Ein Arzt, wenn er einen Patienten heilen will, stellt die Diagnose so gut er es kann, um dann zu sagen, was man machen muss, um geheilt zu werden. Ein guter Arzt redet nicht um den heißen Brei herum. Er verschweigt die Krankheit nicht, er verschweigt auch die Auswirkungen nicht. Er sagt, wie es ist. Und so ist es bei Jesus hier auch. Jesus gibt uns eine Diagnose, so klar und eindeutig, wie es geht, damit wir dann die Möglichkeit haben, das richtige Heilmittel zu ergreifen, das richtige Heilmittel zu nehmen und wieder und Hilfe zu erfahren. Weißt du, was Jesus hier sagt? Und das passiert ja öfter mal, dass er Sachen sagt, die uns irgendwie erstmal gegen den Strich gehen. Das mag uns inhaltlich nicht immer gefallen, aber wenn Jesus sagt, was Sache ist, dann ist es eigentlich ein Geschenk. Wir kennen das aus anderen Kontexten auch. Wenn wir keine Ahnung von etwas haben, wenn wir etwas nicht wissen und jemand, der Ahnung hat, sagt, wie es aussieht, wie es funktioniert, dann sind wir eigentlich dankbar. Selbst wenn uns nicht immer gefallen mag, was der andere sagt. Aber wenn die Dinge auf dem Tisch liegen, dann kann man auch damit umgehen. Dann kann man sich dazu verhalten. Dann kann man überlegen, was man damit macht. Aber wenn Dinge nicht gesagt werden, wenn Dinge verschwiegen werden, wenn man Dinge gar nicht erst weiß, dann kann man auch damit nicht umgehen. Wenn Jesus uns Dinge also sagt, selbst wenn sie uns nicht gefallen mögen, ist es eigentlich ein Geschenk. Jesus verschweigt dir und mir nichts, was wichtig ist. Und das ist einer der Gründe, warum wir ihm auch vertrauen können. Selbst wenn uns nicht immer unbedingt gefällt, was er da sagt. Nochmal Vers 24. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Jesus macht dir ein Versprechen. Wer auf sein Wort hört, wer ihm vertraut und seinem Vater glaubt, der ihn gesandt hat, also wer dem zustimmt, dass der Vater Jesus in diese Welt gesandt hat mit einem Ziel, der bekommt von Jesus das ewige Leben, der hat das ewige Leben. Wie bekommen wir ewiges Leben? Indem wir auf die Stimme Jesus hören und ihr vertrauen und ihm die Sendung seines Vaters glauben. Jesus sagt dir, dass das ewige Leben nicht der Lohn für etwas ist, das wir getan haben. Es ist nicht die Belohnung für ein Leben, was irgendwie Gott geweiht ist, was möglichst viele der 10 Gebote hält und möglichst oft im Gottesdienst gewesen ist. Der Weg zum ewigen Leben ist keine moralische Leiter, die ich hochklettern muss und wenn ich da oben ankomme, dann bin ich halt da. Der Weg zum ewigen Leben ist ein kurzer Übergang, wie eine Tür, durch die ich hindurchgehe, wie eine neue Staatsbürgerschaft, die ich empfange, wie der Schritt bei einem Grenzübertritt von einem Land ins andere. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das ich empfangen kann, dass ich hineintreten kann, wenn ich es annehme. Nochmal Jesus, wer hört und glaubt, der hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Wer Jesus hört und ihm vertraut, der wird, so heißt es in anderen Texten, geistlich wiedergeboren. Der wird zum Leben erweckt. Der ist nicht mehr tot, der wird lebendig. Der kommt aus einer Gottesferne in eine Gottesnähe. Der wird Teil der kommt in die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer und dem ewigen Vater hinein. Der wird von geistlich tot ins geistliche Leben und irgendwann vom biologischen Tod ins ewige Leben kommen. In diesen Versen 24 bis 26 geht es um die Gegenwart, die bis in die ewige Zukunft hineinreicht. Oder anders gesagt, die ewige Zukunft beginnt schon heute, jetzt und hier. Eine Zukunft, die schon begonnen hat. In den Versen 27 bis 29 geht es dann aber um die Zukunft und nach dem, was nach dem Tod passiert. Und darüber möchte ich jetzt mit euch noch ein bisschen sprechen im dritten Punkt. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was Gutes, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber getan haben, was Böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, es wird ein Gericht geben und er wird Gericht halten. Zweitens sagt er, es wird der Tag kommen, da wird er rufen und alle Toten werden auferweckt werden. Die kommen aus ihren Gräbern heraus, wie immer man sich das auch vorstellen muss. Und drittens, manche werden davon erweckt zu einem neuen Leben und andere werden auferweckt zu ihrer Verurteilung. Halten wir fest, das Leben hier ist nicht alles. Das Leben ist nicht vorbei mit dem Tod. So unbezwingbar der Tod wird und so sehr unser Leben hier auf der Erde auch erst einmal beendet, es geht weiter. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Wenn wir sterben, kommt der Tag, an dem Jesus alle Toten aufruft und alle Toten auferweckt werden und Jesus wird Gericht halten. Die, die Gutes getan haben, im Sinne von, was Gott als gut definiert, und das ist, ihn zu kennen, mit ihm zu leben, Jesus anzubeten und mit ihm verbunden zu sein, die wird er auferwecken in ein ewiges Leben. Und die, die getan haben, was böse ist, und damit ist jetzt nicht eine moralische Kategorie gemeint, sondern böse in dem Sinne von, was Gott nicht will, als das Gegenteil des Guten, also die Jesus nicht glauben, die nicht mit ihm leben, die nicht sein Wort lesen wollen, die Jesus nicht anbeten möchten, sondern die halt irgendwie ihr Leben leben und dabei geistig nicht lebendig, sondern tot sind, die werden zu ihrer Verurteilung auferweckt. Jesus meint an der Stelle nicht das Gericht der Werke, was auch nach dem Tod kommt, was an anderen Stellen beschrieben wird, wo einfach gesagt wird, dass jeder, selbst die, die mit Jesus gelebt haben, wie die nicht mit Jesus gelebt haben, sich Rechenschaft vor Gott geben müssen über ihre Taten. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um das Endgericht, bei dem sich entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen, bei Jesus und dann in seinem neuen Himmel und seiner neuen Erde oder durch die Verurteilung in der Gottesferne dann leben. Ich möchte euch gerne hinweisen, es gibt ein Theo Connect im Februar und das Thema dieses Abends wird sein Gott der Liebe und die ewige Verdammnis. Und seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch näher mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Jesus sagt aber, der Ausgang über dieses Gericht am Ende der Tage, bei dem er selber das Sagen hat, da entscheidet sich heute schon, hier zu Lebzeiten, auf der Erde, an der Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben, was in diesem Gericht passieren wird, ob wir ihm glauben oder nicht. Was im Endgericht passiert, passiert, geschieht oder entscheidet sich schon heute. Der das Leben hat, sagt Jesus. Nochmal Vers 24, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Was Jesus sagt ist, ihr seid geistlich tot, sagt er seinen Zuhörern, und ihr braucht Heilung. Ihr braucht das Leben mit Gott und aus Gott. Dann werdet ihr in der Ewigkeit bei ihm sein und ich bin das Heilmittel. Ich bin das Heilmittel. Ihr braucht mich. Ihr braucht es, mir zu vertrauen, mir zu glauben. Die Frage, was machen wir mit all dem, wir Berliner? 2000 Jahre, nachdem Jesus das gesagt hat, nachdem Texte aufgeschrieben sind. Können wir so etwas glauben? Wollen wir so etwas glauben? Die Verse sind ja nicht nur eine Zumutung, was den Inhalt angeht, sondern sie sind auch eine Zumutung auf den, der diese Sätze sagt. Jesus redet hier wie ein Lehrer, der uns belehren möchte über die Dinge, wie sie sich verhalten. Dann sagt er, er ist der Richter im Gericht. Er wird entscheiden. Dann beschreibt er sich selbst als Menschensohn. Damit meint er nicht nur, dass er ein Sohn der Menschen ist, obwohl er eigentlich göttlichen Ursprungs ist und göttlicher Herkunft. Im Alten Testament, besonders im Danielbuch, ist aber der Menschensohn ein Titel für den endzeitlichen Weltenrichter. Jesus bezeichnet sich also mit diesem Titel des Menschensohn als endzeitlichen Weltenrichter. Also er ist der Lehrer, er ist der Richter, er ist der Menschensohn, der endzeitliche Weltenrichter, betitelt sich selber auch noch als Gottessohn, als Gesandter vom Vater, der um das ewige Leben zu bringen, der Vollmacht hat, uns das ewige Leben zu schenken, und der Vollmacht hat, uns vom Tod ins Leben zu führen. Was Jesus hier sagt, ist gar nicht so leicht zu verarbeiten. Und ist eine ganz schöne Provokation. Und entweder schütteln wir den Kopf und sagen, wer bist du eigentlich und was willst du? Was für ein wahnsinniger Anspruch. Oder wir glauben dem, wer er ist. Und dann macht es Sinn auch zu glauben, was er sagt. Jesus provoziert damals mit seiner Rede wirklich jeden seiner Zuhörer. Die Frommen, die da standen, die Konservativen, die da standen, also die, die in der Regel stolz sind auf das, was sie leisten können, die stolz sind auf ihren Fleiß, über ihr Reich, das, über den moralischen Anstand, den sie haben, über ihre Frömmigkeit, die ärgern sich an dem, was Jesus sagt, was er über Tod und Ewigkeit erzählt, weil sie selber nichts beitragen können. Und sie ärgern sich, dass sie anerkennen sollen, dass es allein Jesu Werk ist in seiner Sendung und was er getan hat, um sie in die Ewigkeit hineinzuretten. Und es ärgert sie, dass jeder Hinz und Kunz, egal ob er was im Leben erreicht hat oder nicht, ob er fleißig war, ob er anständig war, ob er gut war, eingeladen ist. Das geht doch nicht. Es muss doch etwas zählen, was wir hier auf dieser Erde leisten. Und die finden das empörend. Die eher Linken, die eher ein bisschen Liberalen, die finden das total gut, dass alle eingeladen sind. Egal, ob du was hinbekommen hast, ob du was erreicht hast, ob du erfolgreich warst, ob du anständig warst. Die freuen sich, dass Jesus alle einlädt. Aber was sie umtreibt, ist, dass Jesus so wahnsinnig exklusiv ist. dass es da ein Gericht gibt und dass einige verurteilt werden und andere, die ihr das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Das finden die total lieblos, das finden die mega unfair. Entweder muss jeder dabei sein oder niemand. Weißt du, Jesus legt sich mit allen an, mit denen er das spricht. Mit den Konservativen und den anderen. Ich weiß nicht, woran du dich störst, aber ich bin sicher, irgendetwas wird dich stören. Wenn nicht, weiß nicht, ob du da noch lebst sozusagen, ja, wenn du das nicht mehr spürst, was hier abgeht, wie krass es ist, was Jesus sagt. Das Problem ist nur, egal was dich stört, du und ich haben gar keine Ahnung. Du und ich haben keine Ahnung. Wir wissen nichts von den Dingen des ewigen Lebens, der Erlösung, von Tod, was danach kommt, von Glauben und Gericht. Warum sollten wir Jesus glauben? Warum sollten wir dem Glauben schenken, was Jesus hier sagt? Es gibt viele Sachen, ich möchte auf eine Sache hinweisen. Jesus hat sich absichtlich an ein Kreuz schlagen lassen, ist in den Tod gegangen. Und das hat er mehrmals selber angekündigt und es ist auch schon im Alten Testament von den Propheten angekündigt worden, um dort mit seinem Leben, mit seinem Tod vor Gott zu begleichen, was uns von Gott trennt, warum wir in dieser Gottesferne leben und nicht in der Gottesnähe. Er ist damit umgegangen und hat uns versöhnt. Als Jesus gestorben war und man hat sichergestellt, dass er tot ist, die Römer mussten mit dem eigenen Leben dafür gerade stehen, dass man wirklich stirbt, sonst wäre das eigene Leben dran, ist er nach 3 Tagen auferstanden. Sein Grab war nämlich leer und dieses Grab war leer und niemand wusste, wo Jesus ist. Die Römer wollten Jesus tot sehen und die Juden auch. Und als plötzlich eine Welle durch Jerusalem schwappt, eine neue Kirche entsteht, die mit dieser Botschaft Jesus lebt, da ärgern die sich. Und wenn sie den Leichnam gehabt hätten, hätten sie ihn rausgeholt und gesagt, ihr erzählt Blödsinn, weil das ist Jesus. Und seht ihr, er ist nämlich total tot. Konnten sie aber nicht, weil sie den Leichnam nicht mehr hatten. Jesus hingegen steht nach 3 Tagen von denen auf und zeigt sich seinen Freunden. Maria und den Jüngern und bis zu 500 Menschen, die noch lange leben und bezeugt haben, dass sie mit Jesus gesprochen, dass sie ihn gesehen haben, dass sie mit ihm gegessen hatten und er wirklich von den Toten auferstanden war. Und dann haben sie zugeschaut, wie er in den Himmel aufgefahren ist vor ihren Augen. Diese Leute sind dann nach Jerusalem reingerannt und den Leuten, die Jesus zum Tode verurteilt haben, ins Gesicht gesagt, Jesus lebt, den ihr verurteilt und gekreuzigt habt, der lebt. Das hätte bedeuten können, dass sie selber sterben, weil sie zu dieser Gruppe gehörten. Aber die waren so überzeugt, dass sie einen Toten wieder lebendig gesehen haben, dass ihnen das egal war. Und es trat sich eine Bewegung los, die bis heute geht, mit dieser Botschaft, dieser Jesus lebt. Mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung bestätigte Jesus, dass er wirklich war, von dem er behauptet hatte zu sein. Und er bestätigte auch all das, was er gelehrt hatte. Und mal ehrlich, wenn du einen Toten wieder auferstehen siehst, dann glaubst du alles, was der gesagt hat. Wenn jemand Aussagen über die Ewigkeit, über ewiges Leben, den Himmel und die Erde machen kann, wenn jemand etwas weiß von der Gerechtigkeit Gottes, der Ernsthaftigkeit von Sünde und Schuld, einem Gericht über alle Menschen und der Liebe Gottes, die den eigenen Sohn nicht verschont, um Menschen aus der Gottesferne in die Gottesnähe zu bringen, dann ist es Jesus Christus. Und weil er dich und mich liebt, weil er mehr weiß als du und ich, lehrt er uns diese Dinge, um uns in die Gottesnähe zu ziehen, in Gemeinschaft mit dem Vater, die heute schon beginnt und bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und weil er der Sohn des Vaters ist, weil er der Menschensohn ist, weil er der Gottessohn ist, weil er der Richter im Gericht ist und weil er der Retter aus dem Gericht raus ist, wirbt er um dein Vertrauen und sagt, glaub mir, glaub mir. Ich möchte dir ewiges Leben schenken. Ich möchte dich durch das Gericht bringen und ich möchte dir einen neuen Himmel, eine neue Erde, dass du dabei bist, wenn ich das alles gründe und baue. Dazu lädt er dich ein. Vers 24 nochmal. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wenn du solche Texte liest, dann kannst du natürlich ewig rumdiskutieren und versuchen, Gott auf deine Linie zu bringen. Aber glaub mir, das wirst du nicht schaffen. Am Ende hast du eigentlich nur die Wahl, ihm zu glauben und zu vertrauen oder ihm nicht zu glauben und ihm nicht zu vertrauen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, Jesus, das glaube ich dir und das glaube ich dir nicht. Das ist am Ende irgendwie albern. Es geht, glaube ich, nicht, ohne zu kapitulieren. Dass man sich beugen muss und sagen muss, ich habe keine Ahnung, aber du weißt es. Wer hier mit Stolz kommt, der hat eigentlich schon verloren und er wird nicht weit kommen. Eigentlich kannst du gehen oder bleiben. Aber wenn du bleiben möchtest, dann macht es Sinn, deine Knie zu beugen vor dem Bezwinger des Todes, der dir ewiges Leben schenken kann und will, und ihm zu glauben, dass er gekommen ist vom Vater, um dich und mich zu retten, aus der Gottesferne in die Gottesnähe, und zu sagen, komm und glaub mir. Komm und folge mir nach. Komm und lass dir ewiges Leben schenken. Wenn du ihm glaubst, dann bestimmt nicht der Tod deine Geschichte, sondern seine Stimme, wenn er dich heute ruft ins ewige Leben. Wenn du ihm glaubst, dann bestimmt nicht der Tod deine Geschichte, sondern seine Stimme, wenn er dich heute ruft ins ewige Leben. Ich möchte dich einladen, heute ewiges Leben zu empfangen. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Menschensohn, der Weltenrichter, der Gottessohn, der Lehrer, der dich lehren darf und der Retter aus dem Gericht hinaus und du ihm dein Leben anvertrauen möchtest, dann möchte ich dich einladen, gleich ein Gebet mir nachzubeten und ihn in deinem Leben einzuladen und nicht mehr geistlich tot zu sein, sondern zum Leben erweckt zu werden und geistliches Leben zu empfangen. Ich will die Predigt zu enden, dass ich einen Moment der Stille gebe und du kannst einfach ein Gebet beten, wenn du mit Jesus verbunden bist. Vielleicht möchtest du ihm nochmal danken dafür, dass er dir ewiges Leben schenkt, dass du rausgerettet bist aus dem Gericht. Und wenn du mit Jesus bisher noch nicht so viel zu tun hattest, aber diesem Ruf hörst und seine Stimme hörst und dem Glauben schenken möchtest und ihn einladen möchtest zu sagen, Jesus, das will ich. Ich möchte vom Tod ins Leben. Ich will ewiges Leben. Dann lade ich dich ein. Ich werde vorbeten. Und du kannst einfach das, was ich vorgebetet habe, innerlich leise nachbeten. Lass uns einen Moment still sein und du kannst beten. Wenn du noch nie die Einladung von Jesus angenommen hast oder es heute ganz bewusst tun möchtest, dann lade ich dich ein, mir nachzubeten. Jesus, ich möchte dir nah sein. Ich möchte das Leben haben, was du hast. Ich glaube dir, dass du ein Lehrer bist und ich lasse mich belehren. Ich glaube dir, dass du der Richter und der Weltenrichter bist. Und ich glaube dir, dass du gekommen bist, um aus diesem Gericht zu retten in Ewigkeit. Und ich möchte das ewige Leben empfangen, was du mir schenken möchtest. Hilf mir, in diese Beziehung mit dir und dem himmlischen Vater zu kommen. Mach mich geistlich lebendig. Ich möchte dich immer besser kennenlernen. Ich möchte mehr und mehr verstehen, was du gesagt hast. Und ich will dir nachfolgen. Ich vertraue mich dir an. Amen. Wenn du das gebetet hast, so ganz bewusst, dann komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und ich würde dir gerne ein paar Tipps geben, wie man in diese Beziehung mit Jesus intensivieren kann, wie man da weiter hineinkommen kann und was es heißt, ewiges Leben geschenkt bekommen zu haben. Amen.